Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ist Franzi Koch Sonntag und mit diesen Worten begrüßen wir euch zu einer neuen Folge bei Radio Tour, eurem Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, es war ein historischer Tag mit zwei unfassbar spektakulären Radrennen und eigentlich eine insgesamt sehr spektakuläre Woche voller Radrennen. Und die werden wir für euch heute wieder rekapitulieren. Das sind ich, Lukas, und an meiner Seite der nicht weniger überschwängliche und erfreute Bent. Moin, Bent.
Moin, ja, es ist noch ganz, ganz frisch. Also das Rennen ist, ich glaube, gerade knapp 20 Minuten her. Was für eine Woche voller Feuerwerk, ne? Also da sind wir wirklich auf unsere Kosten gekommen.
Ja, auf unsere Kosten gekommen sind wir aber nicht, was die Übertragungslänge des Frauenrennens angeht. Da muss ich, glaube ich, erstmal noch ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, bevor wir dann gleich Franziska Koch hochleben lassen. Wir haben letzte Woche darüber diskutiert, dass das Frauenrennen jetzt ebenfalls wie das Männerrennen diesen Sonntag, also heute, stattfinden sollte. Eine Änderung, denn in den ersten Jahren war das Frauenrennen immer am Samstag und dann das Männerrennen am Sonntag. Du warst ja eher noch positiv gestimmt und hast gesagt, ja, eigentlich ist es voll cool, wenn man dann zwei Rennen verfolgen kann. Und dann kam so, ich glaube, am Donnerstag jetzt so die Nachricht raus, es gibt aber nur 90 Minuten Übertragung ab 17 Uhr. Wir sehen also vielleicht die letzten 50, 60 Kilometer. Ich glaube, das hat dich dann auch nochmal umgestimmt in deiner Meinung zu dem Thema.
Ja, definitiv. Also super enttäuschend. Da musste ich dann tatsächlich direkt alles zurücknehmen, was ich vorher mir positiven Veränderungen irgendwie erhofft hatte. Ist ja aber auch genauso im Fahrerinnenfeld tatsächlich wahrgenommen worden, ne? Also sowohl die Cyclist Alliance, mit der wir ja schon gesprochen haben, haben sich dazu geäußert. Franzi Koch tatsächlich selber hat auch diesen Post in ihrer Story bei Instagram nochmal geteilt. Und ja, völlig zu Recht, muss man sagen, ne? Also das war heute wieder so ein spannendes Rennen und dann davon irgendwie nur so das letzte bisschen irgendwie sehen zu können, wo man bei den Männern die Übertragung noch vor dem eigentlichen Rennstart beginnt, fand ich unverständlich.
Ja, immerhin, das muss man Discovery und Eurosport an der Stelle lassen. Sie sind wirklich pünktlich um 17 Uhr dann auch drauf gewesen mit Live-Bildern, sofort als sie durften. Häufig ist es ja dann noch so, dass man sich mit vielen Schnittbildern erstmal begnügen muss. Diese haben sie deutlich vorher gezeigt. Also sie haben zumindest an der Stelle das Maximum rausgeholt. Ich habe jetzt viel gelesen, warum es überhaupt jetzt am Sonntag ist, dass wohl viele der lokalen Politiker das nicht cool finden, dass an zwei Tagen das Rennen abgesperrt ist oder die Region abgesperrt und lahmgelegt ist, kann ich ein Stück weit verstehen. Swift hat sich als Sponsor auch rausgezogen. Anders als bei der Tour de France Femme wird jetzt eben dieses Paris-Roubaix-Rennen der Frauen nicht mehr von Swift gesponsert. Wird sicherlich auch seine Gründe haben, aber unterm Strich ist es doch einfach nur eine Schande für den Frauenradsport. Da ist so viel Arbeit getan worden und du hast das ja mit der Cyclist Alliance angesprochen. Ich habe ja auch diesen Ausschnitt gepostet, wo sie gesagt haben, ja, schaut so viel Frauenradsport, wie es geht. Schade, wenn man dann gar nicht die Möglichkeit dazu hat. Generell, die ASO hat ja jetzt nicht viel Werbung gemacht am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass sich auch der ASO-Chef dann nochmal unbeliebt gemacht hat, indem er auf Bas Tietemer eingetreten ist. Dass der als YouTuber ja vor ein paar Jahren da als Letzter ins Ziel gelaufen ist und was für ein alberner Kerl das doch sei. Also ich würde sagen, die ASO hat nicht so richtig viel Werbung für sich gemacht. Das mit Bas Tietemer finde ich jetzt weniger schlimm, aber das ist auch für den gesamten Frauenradsport doch eigentlich ein Stich in den Rücken, oder?
Ja, definitiv. Also können wir jetzt gerne auch lang und breit uns drüber unterhalten, aber letztendlich ist es ja, das Wichtigste ist gesagt, es ist total schade. Es ist ein bisschen unverständlich, warum man dieses Rennen so groß macht und es dann aber nicht zeigt. Schöner finde ich aber tatsächlich, wenn man dann über das redet, was wir immerhin zu sehen bekommen haben, denn das war wieder einfach sehr, sehr toller Radsport und ja, das sollte eigentlich doch im Mittelpunkt stehen an so einem Tag, dass eben ja gleich zwei unfassbar hochkarätige Rennen stattgefunden haben.
Ja, also die Startlisten waren überragend besetzt, anders als, ich habe sogar rausgeschnitten aus der Episode, deine Ausführungen zu Pauline Ferrand-Prévot, denn die waren nicht erwartet worden am Start, genauso wie es Zweifel gab bei Marianne Voss, die vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen ihren Vater verloren hat und sich verständlicherweise erstmal eine Auszeit genommen hat. Beide jetzt nun doch am Start, natürlich ein riesen Zugewinn für das Fahrerinnenfeld hier bei Paris-Roubaix, beide Fahrerinnen. Als Titelverteidigerin natürlich, aber auch Marianne Voss einfach als die größte Radsportlerin aller Zeiten, die hier durchaus immer Siegkandidatinnen sind. Und so war es dann auch, dass wir gleich zu Beginn der Übertragung gesehen haben, dass Wismar sich hier vors Feld gespannt hat und eben ja zwei Kapitäninnen hatte. Auf dem ersten Sektor, Sektor 12, den ich gesehen habe, da ist noch nicht so viel passiert, gab ein bisschen höheres Tempo, aber ja, die eigentlich vorentscheidende Attacke, die fiel dann nach dem Mont-Saint-Pauvel, dem Sektor 11 bei den Frauen. So 46,4 Kilometer vor dem Ziel wurde der befahren. Auch da hatte Franzi Koch schon mal attackiert und gezuckt und gezeigt, ja, ich bin hier heute definitiv in der Form, um zu gewinnen. Und dann, es war ein bisschen verwunderlich, gab es die übliche Kurve, die es meistens nach den Sektoren gibt, auf die Hauptstraße. Und da hat Wismar dann einfach attackiert mit Pauline Ferrand-Prévot. Marianne Voss, dazwischen war dann noch Katablanca Wasch von SD-Works und Franzi Koch, die hat auch gerade noch so den berühmt-berüchtigten Postabgang erwischt und bückte dann noch bockstark die Lücke zu. Ich habe dir sofort geschrieben, war das jetzt schon der Race-Winning-Move, weil dahinter, und das hat mich ein bisschen überrascht, keine Reaktion im Feld. Also SD-Works, selbstbewusster Wasch erstmal in der Gruppe zu haben. UAE war eigentlich auch noch mit vielen Fahrerinnen dabei. Zumindest die beiden hätte ich erwartet, dass sie nachfahren. Wie hast du die ganze Szene wahrgenommen?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, ich war gerade einen Moment unaufmerksam. Das war gerade, als ich irgendwie selber von der Rolle runterkam und mir noch was zu essen gemacht habe und sah dann deine Nachricht und guckte hoch und plötzlich war es alles irgendwie völlig auseinander. Ja, dass ich auch irgendwie mehr noch ein Aufbäumen aus dem hinteren Bereich erwartet hatte. Die waren ja wirklich tatsächlich sehr, sehr stark aufgestellt. Ja, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass man gerade bei SD-Works, aber in den letzten Wochen auch zunehmend bei UAE so ein bisschen am Kopf sich kratzen muss und so ein bisschen sich fragt, was da so ein bisschen der Plan ist.
Ja, sie schien es ein bisschen verschlafen zu haben und vielleicht auch unterschätzt zu haben, aber ich meine mit den beiden Fahrerinnen von Wismar und auch mit Franzi Koch hatte man da ja nun mal einfach zwei oder drei der Top-Favoritinnen. Also da hat jetzt bis auf Kopecky vielleicht niemand vorne gefehlt oder Zoe Buxted für Canyon. Aber trotzdem war ich sehr überrascht, dass da hinten niemand was gemacht hat, auch nicht SD-Works. Und da muss man sagen, auch das mutig wieder, weil Katablanca Wasch eine extrem starke Fahrerin, auch diese Saison schon gezeigt, was sie kann. Auch eine wirklich gute Cross-Fahrerin, die da regelmäßig gute Ergebnisse einfährt, aber trotzdem war sie ja in Unterzahl gegen Pauline Ferrand-Prévot und Marianne Voss, dass sie an einem guten Tag vielleicht Franzi Koch schlagen könnte, kann man da vielleicht überlegen, trotzdem ja eigentlich keine Situation mit der SD-Works zufrieden sein kann, trotzdem fährt erstmal keiner und die Lücke geht auf über eine Minute und das schon nach ungefähr noch 30 Kilometer vor dem Ziel und ich war mir da schon fast sicher, dass die Gruppe da vorne, die vier Fahrerinnen, die Siegerin unter sich ausmacht. Und so sollte es am Ende auch kommen. Und dann geht es so ein bisschen mit Taktierereien los, mit Belauern los. Immer wieder Attacken von Pauline Ferrand-Prévot, die erste ist, aber vor allem Franzi Koch. Wie hast du sie so taktisch wahrgenommen jetzt? Wir können ja so ein bisschen generell das Finale da zusammenfassen. In dem Finale hat sie sich irgendeinen Vorwurf zu machen. Sie hat über jedem Pflaster irgendwie attackiert, aber trotzdem versucht, nicht zu viel Kraft zu verschwenden. Das war eigentlich clever, oder nicht?
Ja, das sah unfassbar stark aus. Ich glaube, bei jedem einzelnen Sektor musste ich an unsere Gespräche der letzten Wochen denken, bei denen du, ich glaube, seit Milan Sanremo immer wieder gesagt hattest, ich glaube, dieses Jahr könnte das Jahr sein, wo Franzi Koch das holt. Und ja, auf jedem dieser Sektoren sah sie so unfassbar gut aus, hat immer mal wieder so ein bisschen angetestet und einfach richtig, richtig draufgehalten, dass ich dachte, das war eine sehr, sehr souveräne Leistung. Fand ich richtig, richtig stark.
Aber auf der anderen Seite auch Wismar, eigentlich die Überzahl sehr stark ausgespielt. Ich fand Marianne Voss fast arrogant locker, wie sie da noch saß. Also das hat mich fast wütend gemacht, als jemand, der natürlich Franzi Koch die Daumen gedrückt hat, die da wirklich fast entspannt jede Attacke kontern konnte. Und besonders beeindruckt war ich auch von der kämpferischen Leistung von Pauline Ferrand-Prevot, die wirklich jedes Mal eine kleine Lücke bekommen hat, mal auch eine größere Lücke. Ich erinnere mich da an die eine Attacke, wo Franzi Koch attackiert, Voss dran ist und dann Pauline Ferrand-Prevot mit Absicht sogar die Lücke aufgehen lässt und erstmal zu Blanca Voss guckt und sagt, ja, fahr du zu, ich habe Marianne vorne und dann aber noch vorspringt und diese 2-1 Überzahl schafft. Also Hut ab auch vor Pauline Ferrand-Prevot. Wie hast du ihre Leistung heute gesehen?
Ja, definitiv. Also es gab ein paar Momente, da habe ich sie schon völlig weggesehen, völlig abgeschrieben. Sah ja auch richtig, richtig angestrengt aus stellenweise, wie sie da wirklich mit ganz niedriger Trittfrequenz einen ganz hohen Gang irgendwie getreten hat. Und dann plötzlich, als wäre es nichts, war sie wieder hinten drauf. Ne? Und letztendlich eine super, super Ausgangssituation für Wismar, wo man sich auch ein bisschen fragen muss, sie hatten die besten Karten, haben sie wieder mal zu sehr quasi auf eine Nummer eins gesetzt? Haben sie zu sehr gesagt, das ist jetzt das Jahr, wo Marianne Voss sich den Sieg doch holen soll? Genauso wie letztes Jahr Dwarsdorf-Landrin bei den Männern, als sie das 3-1 hatten. Wie hast du das wahrgenommen?
Das
oder
kann man
wäre
gut sagen,
auch gar nicht mehr möglich gewesen.
Ja, das kann man durchaus sagen, dass sie wahrscheinlich jetzt hier nicht das meiste rausgeholt haben. Ich erinnere da auch, glaube ich, letztes Jahr Paris-Roubaix, wo dann irgendwann Lotte Kopecky auf einmal sich sehr committed hat auf Lorena Wiebes als ihre Leaderin. Ja, auch zwei ähnliche Fahrertypen. Also eine eher ja punchige mit Lotte Kopecky und dann die klare Sprinterin mit Lorena Wiebes. Und auch da ist es sich nicht ausgegangen. Und ich würde sagen, spätestens als sich Pauline Ferrand-Prevot dann auf den letzten Kilometer nochmal rangesaugt hat und dann nur eine Attacke gesetzt hat, die Franzi dann auch easy zubückt, da hätte ich erwartet, dass Voss wenigstens noch einmal versucht. Auf der anderen Seite, auch sie ist mit allen Wassern gewaschen, Marianne Voss. Ich glaube, der muss man dann auch in dem Moment einfach vertrauen. Und wenn sie sagt, ich habe das im Sprint, dann hat sie das ja auch meistens. Und ich hätte auf dem Papier auch vermutet, in einem 1-1 ist es dann wahrscheinlich Marianne Voss, die leicht die Nase vorn hat gegen Franzi Koch. Deshalb kann ich so ein bisschen verstehen, dass man sich da so ein bisschen drauf verlassen hat. Aber ich hätte mir vielleicht auch von Voss generell schon auf dem Pflaster den einen oder anderen Move, sie ist da, glaube ich, nur einmal wirklich in die Offensive gegangen. Im Carrefour de Labre war das, glaube ich, wo sie einmal was versucht hat. Aber ansonsten ist sie sehr passiv gewesen, hat sich auf den Sprint verlassen. Wie können wir eigentlich gleich ins Velodrom gehen? Es bleibt eben dabei, dass wir diese drei Fahrerinnen vorne haben. Pauline Ferrand-Prevot, die beeindruckende Tour de France-Femmen-Siegerin des letzten Jahres. Marianne Voss, die größte Radsportlerin aller Zeiten. Und Franzi Koch, die im Vergleich dazu noch ein unbeschriebenes Blatt ist, die deutsche Meisterin, die sich, und das muss man vielleicht auch nochmal vorheben, aber mit Unterzahlsituation aus ihrer Sicht sehr gut auskennt, denn so hat sie die letzten beiden deutschen Meisterschaften auch gewonnen, gegen Canyon, wo sie auch in Unterzahl war, aber am Ende die Stärkste, und so kommt es auch hier. Im Velodrom versucht es Pauline Ferrand-Prevot unten, während die anderen beiden Fahrerinnen so ein bisschen weiter oben sind, kann aber gut kontern. Und dann blickt sich Franzi Koch die ganze Zeit um dann startet sie ihren Sprint im richtigen Moment. Und nimm uns doch mal mit durch den Sprint. Wie hast du es wahrgenommen? Es war so, so eng.
Ja, es war richtig, richtig knapp. Ich könnte auch gar nicht sagen, wer von den beiden quasi zuerst gezuckt hat. Jedenfalls dann relativ zügig sind sie gleich auf. Marianne Voss so ein bisschen weiter oben dann in der Kurve als Franzi Koch, die da relativ weit unten drin fährt. Ja, und dann auf die Zielgerade biegen sie ein. In der Kameraeinstellung von vorne sah es wirklich 1-1 nebeneinander aus. Hinterher in der Luftansicht hat man es dann gesehen, okay, Franzi Koch hatte leicht die Nase vorne, aber es war echt, echt knapp. Und dann bis zur Ziellinie, wo Franzi Koch dann den einen Tritt, glaube ich, mehr am Ende macht, bevor sie das Fahrrad nach vorne schmeißt und dann wirklich um eine halbe Radlänge gefühlt als Erste da über die Ziellinie rollt. Unfassbar starker Sprint, unfassbar lang auch. Also das hörte für mich gar nicht auf, bis dann endlich die Ziellinie kam. Richtig, richtig, richtig stark.
Absolut. Und ja, Deutschland hat wieder eine Roubaix-Siegerin oder zum ersten Mal eine Roubaix-Siegerin. Das erste Mal, dass eine Fahrerin oder ein Fahrer aus Deutschland gewinnt seit 2015, John Degenkolb, zu dem ich ja auch eine Beziehung habe. Also irgendwie ein Rennen, was irgendwie eng mit mir verbunden ist. Ich habe das ja auch im Vorfeld so ein bisschen breit getreten, sage ich mal, auf Social Media, dass das einfach mein absolutes Lieblingsrennen ist. Und dieser Tag heute wird natürlich nur dazu beitragen. Ich mache ja kein Geheimnis draus, dass ich Franzi schon echt lange kenne, seit sie Profi geworden ist bei Picnic PostNL oder damals war es, glaube ich, noch sogar Sunweb, wenn ich mich nicht täusche. Also wir haben lange zusammengearbeitet und ich habe mich so wahnsinnig für sie gefreut, auch weil ich es eben aus Eigennutz vor 4 Wochen schon gesagt habe, dass ich Großes von ihr erwarte. Das war nach der Strade Bianche, wo sie ja schon so starke Dritte wurde und die sie auch hätte gewinnen können. Jetzt belohnt sie sich hier. Sie war überraschend abgeklärt, fand ich im Interview. Am Anfang hatte sie noch so ein bisschen mit den Tränen zu kämpfen, aber einfach eine super coole Person, die viel für andere gearbeitet hat, auch in der Vergangenheit, in ihrem alten Team. Der Wechsel scheint sie jetzt nochmal beflügelt zu haben. Und ich gönne es ihr von ganzem Herzen. Ich hätte es, und so ehrlich müssen wir auch sein, auch Marianne Voss gegönnt aus den Gründen, die wir hier schon genannt haben. Es war am Ende ein tolles Finale. Man muss sagen, das Rennen war jetzt nicht übermäßig spannend, so von der Renndynamik. Da kommen wir gleich zum Männerrennen. Ich glaube, das hat mehr so davon gelebt, dass wir jetzt so mitgefiebert haben. Es war natürlich auch eine spannende Rennsituation da vorne. Aber unterm Strich extrem stark. Marianne Voss wird Zweite, Pauline Ferrand-Prévot beendet das Rennen auf Rang 3. Muss sich ja auch nichts vorwerfen lassen nach ihrem Straßencomeback. Erste und Dritte in Roubaix, auch nicht ganz verkehrt. Dahinter hatte sich noch eine Zweiergruppe oder eine Dreiergruppe abgesetzt. Lotte Kopecky, Maggie Jastrup und Lucinda Brandt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Lucinda Brandt dadurch einen Zuschauer leider vom Rad geholt. Das sind also Szenen, die überschatten dann natürlich so ein Rennen wieder. Da kriegt man immer Bauchschmerzen, wenn man sowas sieht, oder?
Ja, definitiv. Vor allem, weil es ja wirklich Leute waren, die enthusiastischst mit angefeuert haben. Ich glaube, das war so im Klatschen und dann mit der Gruppe mitgedreht und nicht gesehen, dass da noch eine kommt. Und sie hat dann volle Kanne eben so den klatschenden Arm in den Lenker irgendwie reinbekommen. Richtig, richtig fieser Sturz da auf dem Kopfsteinpflaster. Ich glaube, das neutrale Service-Motorrad ist ihr dann auch noch volle Kanne übers Fahrrad drüber gefahren. Ich dachte, zu allem Elend fahren sie dir dann auch noch das Rad kaputt. Total ärgerlich und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Wenn man Zuschauer bei so einem Rennen ist, das A und O, schauen, dass die Fahrer den Platz haben, den sie brauchen. Ne?
Absolut. Ja, ich denke, damit haben wir es so gut wie auserzählt. Also Lotte Kopecky wird noch Vierte, Megan Jastrup Fünfte, Sechste Lorena Wiebes, Charlotte Kohl auch stark, die macht weiter von sich reden. Siebte hatte ja unter der Woche schon den Schelde-Preis gewonnen. Lara Gillespie Achte, Alanis Sierra Neunte und Lucinda Brandt wird tatsächlich trotz des Sturzes am Ende noch Zehnte. Starke Leistung auch von ihr. Ja, was machen wir daraus? Franzi Koch schließt also diese Klassikersaison, flämische Kopfsteinpflaster-Klassikersaison, wo Roubaix jetzt natürlich ein bisschen rausfällt, mit einem Sieg ab. Können wir da für den deutschen Radsport Positives von ziehen? Liane Lippert war ja so ein bisschen unauffälliger. Die kommt vielleicht in den Ardennen jetzt nochmal mehr in den Mittelpunkt. Aber Franzi Koch hat ja auf jeden Fall Werbung für den deutschen Frauenradsport gemacht. Wie schätzt du ihre Klassikersaison jetzt so abschließend ein?
Ja, also ich glaube, das ist die verdiente Krönung für die letzten Wochen. Es ging mit Milan Sanremo los, da haben wir gerade schon drüber gesprochen.
Gerade Bianca, du vertauscht die beiden Rennen gerne.
Ja, Mailand oder Madrid, ne?
Genau.
Aber seitdem in den Wochen danach, alleine was sie da für Demi Wollering an Arbeit geleistet hat und dann auch selber noch an Ergebnissen dann danach im gleichen Rennen irgendwie eingefahren hat, da kann man, glaube ich, sagen, das ist mehr als verdient, dass sie da jetzt auch nochmal dann selber wirklich im Rampenlicht stehen kann und darf. Und unfassbare Saison für sie bisher, unfassbare Form. Hat richtig Spaß gemacht zuzugucken.
Absolut. Wismar am Ende wird, denke ich, bittersweet sein, aber ich glaube, die können mit dem Rennen, wie sie es gestaltet haben, auch leben. Pauline Ferrand-Prouvot war ja auch schon zweite letzte Woche in Flandern. Also die sollten wir auf jeden Fall auch für die großen Mehretappenrennen in diesem Jahr wieder auf dem Zettel haben. SD-Works geht wieder leer aus. So ein bisschen eine der Enttäuschungen der Klassikersaison. Da ist nicht viel übrig geblieben von der Dominanz früherer Tage.
Klar, jetzt ist natürlich auch eine der dominanten Fahrerinnen früherer Tage weg, ne? Andererseits, man hat ja immer noch sehr, sehr starke Fahrerinnen, ne? Von daher muss man sagen, vielleicht auch einfach, ja, ist es Pech, ist es die Karten irgendwie falsch gespielt, die man hat? Auf jeden Fall, ja, wird man sich bei SD-Works fragen müssen und schauen müssen, was man anders machen kann.
Ja, FDJ Suez natürlich die großen Gewinnerinnen dieser Klassikersaison. Ich glaube, die haben wir jetzt ausreichend gelobt. Wie gesagt, für Charlotte Kohl freut es mich sehr, dass sie wieder zurückkommt. Wir können ja noch kurz auf den Schelde-Preis zu sprechen kommen. Den hat sie ja dann doch relativ dominant gewonnen, unabhängig von den Klassikern. Traust du zu Charlotte Kohl zu, dass sie jetzt wieder so die Herausforderin wird von Lorena Wiebes in den großen Sprints, die wir ja in diesem Jahr noch sehen werden? In den letzten Jahren hat irgendwie keiner, auch als Charlotte Kohl jetzt so ein bisschen Probleme hatte, keiner diese Lücke so richtig schließen können. Traust du Charlotte Kohl das zu und siehst du sie ähnlich positiv und wieder ähnlich gut, wie sie es schon mal war, wie ich?
Ja, also hat auf jeden Fall einen guten Eindruck gemacht, hat den Wechsel, glaube ich, hat ihr gar nicht schlecht getan. Die Frage ist so ein bisschen, was ich jetzt bei Phoenix in letzter Zeit hatte, dass die immer sehr zersprengt irgendwie wirkten. Beim Scheldepreis ein bisschen eine andere Geschichte. Was meinst du dazu?
Ja, wie gesagt, also ich verstehe, woher du kommst. Ich finde auch, sie holen jetzt noch nicht alles aus ihrem Potenzial raus. Auch Puk Pieterse war natürlich jetzt gut, auch in Flandern, aber irgendwie ist sie dann doch immer unauffälliger, als man das erwarten würde. Und ja, ich glaube, die finden sich einfach noch. Ich glaube, die konnten ihr Glück kaum fassen, dass ihr Charlotte Kohl in die Hände gefallen ist. Ist ja jetzt nicht so gewesen, dass Phoenix vor dem Wechsel von Charlotte Kohl außer Puk Pieterse so klassisch in der Weltspitze angesiedelt war. Natürlich hatte man hier und da noch gute Fahrerinnen, aber so einen neuen Sprintzug auch aufzubauen und die Führung auch zu übernehmen, als Block zu fahren, das muss man auch lernen. Ich denke, das wird der nächste Entwicklungsschritt sein, aber da profitiert man natürlich auch von Fahrerinnen wie Pieterse und vor allem jetzt Charlotte Kohl. Pieterse fährt ja immer ein sehr abgespecktes Programm auf der Straße und mit Charlotte Kohl hat man jetzt eben eine Leaderin, auf die man sich richtig fokussieren kann, auch mit Trainingseinheiten. Deshalb sehe ich nicht, warum das nicht auch vielleicht noch mit der einen oder anderen personellen Verstärkung in den nächsten Jahren nicht auch ein Team sein kann, was gerade als Sprint- und Klassiker-Team zur absoluten Weltspitze gehört. Aber ich teile da deinen Eindruck, dass das jetzt noch nicht so souverän ist, wie das jetzt andere Teams gefahren sind in dieser Klassikersaison. Ja, also, rappen wir es ab. Paris-Roubaix der Frauen kriegt von uns, glaube ich, schon mal 5 von 5 Pflastersteinen auf der Radsport-Fanskala. Guckt euch das auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es lief auch, kann man positiv erwähnen, bei der Sportschau immerhin im Livestream, nicht im Hauptprogramm, aber auch das ist ja erstmal nicht schlecht. Und ja, Franzi Koch am Ende die strahlende Siegerin, feiert ihren ersten Saisonsieg, gewinnt ihr erstes Monument im schönen deutschen Meistertrikot. Auch das natürlich immer eine nette Nebensache. Und ja, wir machen die erste Pause und dann geht es um ein nicht weniger interessantes Rennen, nämlich das der Männer, was im Vorfeld stattfand. Also bleibt dran und bis gleich.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Zurück zu Radio Tour, eurem Radsport-Talk, und es war ein spektakuläres Wochenende mit Paris-Roubaix, der Hölle des Nordens. Wir haben das Frauenrennen schon durchgesprochen. Franzi Koch da, die Siegerin, aus deutscher Sicht natürlich ganz, ganz fantastisch, aber auch das Männerrennen. Das hat ordentlich Gesprächsstoff geboten. Schon im Vorfeld auch da kleine Themen, Wismars Grava-System, dieses System, mit dem man automatisch den Luftdruck in den Reifen zwischen den Pflastersektoren anheben und dann wieder absenken kann. Das wurde von der UCI verboten. Ja, eine Geschichte, auf die wir vielleicht in Zukunft mal ein bisschen genauer eingehen können. Gerade diese ganzen technischen Feinheiten, die wir im Radsport sehen, ja doch vielleicht mal auch für eine kleine Tech-Nerd-Folge ganz gut, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Denn heute wollen wir uns auf das Rennen konzentrieren, und wir sehen ja einen langen, währenden Kampf um die Ausreißergruppe, aber ohne Erfolg, denn es löst sich einfach keine Gruppe, und wir gehen ins erste Pflasterstück tatsächlich ohne Ausreißer, und wir sehen vor allem, dass UAE dann, sobald es aufs Pflaster geht, von vorne übernimmt und das Rennen richtig schwer macht. Würdest du sagen, das war von vornherein die Strategie von UAE, und die haben gesehen letztes Jahr, wir müssen irgendwie versuchen, das flache Rennen zu einem Bergrennen zu machen und es so hart wie möglich zu machen, und deshalb sind sie hier von Anfang an wirklich ja massiv gefahren und haben ordentlich Helfer auch verbrannt schon früh.
Ja, ist so ein bisschen der Eindruck, den man gewinnt, gerade weil ja es letztes Jahr dann für Tadej nicht geklappt hat, ne? Ob sie dann jetzt nach der Devise dann halt mit der Brechstange, dass man eben die Konkurrenz so schnell wie möglich irgendwie aussortiert. Vielleicht hat ein bisschen auch die letzte Woche mit reingespielt, dass man dann nicht wieder wollte, dass dann durch irgendeinen blöden Zufall eine Gruppe 5 Minuten bekommt. Ja, so oder so sind sie das wirklich sehr, sehr brutal von vorne reingefahren. Das war schon ein bisschen beängstigend zu sehen, wie sie dann da vorne ja auch richtig gerempelt haben zum Teil, um sich dann ihren Platz zu verschaffen.
Ja, Antonio Morgado, der hat da auf jeden Fall ordentlich seine Schultern benutzt, der Portugiese. Und dann gab es ein Split im Feld. Es hatte, glaube ich, so ein bisschen Seitenwind gegeben. Dann natürlich die Pflasterstücke, die da ordentlich für Zerstörung gesorgt haben. Und ja, da war für einige schon Game Over, denn vorne war natürlich richtig Druck drauf, und das zweite Feld, da hat man schnell den Eindruck bekommen, die Lücke ist zwar nicht so groß, aber die kommen heute nicht wieder ran, aber die sollten trotzdem noch des Öfteren mal zu sehen sein, denn 120 Kilometer vor dem Ziel, da beginnt das Chaos des Tages. Tadej Pogacar lässt sich, man sieht das Feld wird von der Seite gefilmt, vom Helikopter über so eine grüne kleine Hügelstelle. Und man hat gar nicht richtig gesehen, was denn los ist. Man sieht nur auf einmal, dass Tadej Pogacar sich zurückfallen lässt. Und das auf einem Pflasterstück, eher ungewöhnlich. Und dann hat man recht schnell aber erkannt, er hat einen Defekt und stellt sich an die Seite und er wartet erstmal darauf, dass das Teamfahrzeug kommt. Aber an der Stelle, wie gesagt, es gab eine Gruppe nur 30 Sekunden dahinter. Das heißt, die Chance für ein Teamfahrzeug da zu sein, sehr gering. Und er entscheidet sich dann dazu, ein neutrales Fahrrad vom Shimano-Wagen zu nehmen, das furchtbar ungünstig geparkt war, das Auto. Dazu dann auch noch das Motorrad von Shimano, was auch noch stehen bleibt, obwohl das einzelne Rad, Laufrad gar nicht gebraucht wird. Dann, glaube ich, noch ein VIP-Wagen, der da auch mitten in der Pampa stand. Das war ein denkwürdiger Moment, oder? Hat mich so ein bisschen erinnert an Wismar bei der Koppel-Etappe vor ein paar Jahren bei der Tour.
Ja, es war, dass dann vor allem die verschiedensten Fahrzeuge auch rechts und links der Straße standen, dass da dann plötzlich so ein Slalom-Parcours für die von hinten dann draufrauschenden Fahrer aus diesem zweiten Feld entstand. Das heißt, ja, plötzlich totaler Stillstand. Einige mussten dann da stehen bleiben, ausklicken, während Pogacar versucht, da eben mit diesem Fahrradwechsel klarzukommen. Und ja, ungewöhnliches Bild, ne? Dass dann gerade einer der Top-Favoriten auf dieses neutrale Servicerad irgendwie aufsteigt. Und war er auch offensichtlich nicht so wirklich zufrieden mit.
Was ich mich gefragt habe, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, auf welcher Etappe das war, es könnte die Gravel-Etappe bei der Tour letztes Jahr gab es auch eine Gravel-Etappe, wenn ich mich nicht täusche. Und da hat, glaube ich, Wismar das so gelöst, dass ein Helfer von Jonas ein Rad in seiner Größe gefahren ist, damit eben im Falle der Fälle man nicht auf das neutrale Rad steigen muss. Ich habe mich ein bisschen gewundert, natürlich hat man da so ein paar Leuchttürme mit Nils Polit und Florian Vermersch, das wäre schwierig gewesen, aber aber zum Beispiel Antonio Morgado da auf ein Poggi-Ersatzrad zu setzen, hat mich ein bisschen gewundert, dass man das nicht in Betracht gezogen hat. Es wird seine Gründe haben, aber das war so ein Gedanke, der mir da kam. Es dauert dann auch bis Ende von Sektor 21, ich glaube ungefähr 116 Kilometer von dem Ziel, bis Tadej Pogacar dann endlich sein Ersatzrad kommt. Da war bei UAE auch ordentlich Panik zu sehen, denn das Auto kam dann auf dem Pflaster vorbeigerauscht an der Gruppe, in der Poggi war, und hat da wild geschrien, dass die anderen Fahrer doch mal Platz machen sollten, weil der Heiland da jetzt ein neues Rad benötige. Das war schon wild. Und dann erst nach dem Radwechsel entscheidet sich UAE dann dazu, auch Helfer zu Poggi zu schicken. Florian Vermeersch da vorne bleiben, Mikkel Bjerg und Nils Polit, die warten, und Antonio Morgado war schon zurückgefallen. Und die spannen sich jetzt ordentlich vor die Gruppe. Man merkt aber, die müssen richtig ackern, und nach ungefähr 10 Kilometern hat Poggi keinen Helfer mehr. Hast du dich gewundert, dass zu dem Zeitpunkt Florian Vermeersch sich nicht auch noch hat zurückfallen lassen? Oder glaubst du dir, der Gedanke war, für den weiteren Rennverlauf wäre es gut, noch einen frischen Florian Vermeersch vorne zu haben?
Ich habe tatsächlich ein bisschen in eine andere Richtung gedacht. Kann natürlich auch sein, dass das undenkbar ist für UAE, aber man soll ja nicht alle Eier in ein Körbchen legen. Und wenn dann eben der große Auserwählte eine wirklich so ungünstige Panne hat und so weit zurückfällt, dass man dann vielleicht gesagt hat, gut, der Florian Vermeersch hat jetzt die letzten Wochen auch so viel Gutes gezeigt, der ist so stark, sicherheitshalber bewahren wir uns den einfach in der Gruppe und schauen einfach mal, was passiert. Letztendlich ist es kein Unterschied, ob man ihn jetzt deshalb vorne lässt oder ob man ihn vorne lässt, dass, falls Tadej wieder nach vorne kommt, er einen Helfer hat. Sie haben ihn auf jeden Fall vorne gelassen.
Genau, er hat sich dann nur, als es nur noch so 10 Sekunden zwischen Pogacar, der ganz viel Arbeit dann auch alleine in der Verfolgergruppe machte, und dem der Spitze war, hat er sich dann zurückfallen lassen und hat dann Poggi nach vorne geholt und auch sofort in Position gebracht, denn der Wald von Arenberg, der war nicht mehr weit. Es war noch so ungefähr, ja, ich würde sagen, 4 Kilometer von dem Zeitpunkt, wo Poggi wieder im Feld war, bis zum Wald von Arenberg. Also eigentlich auch kein optimaler Zeitpunkt. Er wäre, glaube ich, gerne schon früher wieder da gewesen, um kurz durchzuatmen. Und dann schnallt sich Wout van Aert vor das Feld am Wald von Arenberg. Und es sieht zunächst so aus, als ob das alles seinen gewohnten Gang nimmt. Also Wout van Aert vorn, Mathieu van der Poel, ich glaube, in dritter Position, dazwischen noch ein Bora-Fahrer, unter der Pogacar dann an vierter Position. Und auf einmal schert Mathieu van der Poel aus. Und das ist die Szene, die mich eigentlich an Wismar von ein paar Jahren erinnert. Denn mitten im Wald von Arenberg hat Van der Poel einen Defekt. Jasper Philipsen opfert sich, geht an die Seite, gibt ihm sein Rad. Aber so wie ich das jetzt gelesen habe, hatte Philipsen einen Prototypen von 9 Klickpedalen an seinem Rad. Dementsprechend ist Van der Poel nicht in die Pedale gekommen, stellt dann das Rad an der Seite ab. Philipsen steigt wieder auf und fährt mit seinem eigenen Rad weiter. Währenddessen sehen wir hinten, dass Tibor Del Grosso das Vorderrad, das einen Plattfuß hat, von Van der Poel wechselt. Der läuft in aller Gelassenheit zurück, hat zu dem Zeitpunkt schon ungefähr 1,5 Minuten Rückstand auf die Spitzengruppe, setzt sich wieder rauf, will losfahren, und nach wenigen Metern merkt er, dass ihm das Rad komplett unterm Hintern wegbricht. Was waren deine Gedanken zu dieser wirklich absurden Szene?
Ja, das war ja wirklich nicht ganz Schlag auf Schlag, aber schon echt eins nach dem anderen, ne? Dass man die beiden großen Top-Favoriten wirklich in ganz, ganz ungünstigen Situationen sieht. Und bei Van der Poel, ganz ehrlich, ich habe das nicht als Gelassenheit gesehen, ich habe das als völlige Hoffnungslosigkeit gesehen, dass er da so einen Moment lang einfach völlig ratlos einfach diese Straße runterirrt, bis ihm dann der Teamkollege das einigermaßen reparierte Rad in die Hand drückt. Da möchte man wirklich nicht in seinen Schuhen stecken. Das muss eine ganz furchtbare Situation sein als Fahrer, wenn dir wirklich an der schlimmstmöglichen Stelle dann das Fahrrad komplett auseinanderfällt.
Ja, also wirklich absurd, selten sowas gesehen. Wir können kurz drüber sprechen. Später auch Wout noch mit dem Defekt. Ich glaube, Poggi musste auch nochmal das Rad wechseln. Hattest du den Eindruck, dass es heute besonders viele Defekte waren, oder täuscht, und das, ich habe mich versucht, da so ein bisschen selber zu regulieren, täuscht es vielleicht, weil es heute einfach mal die großen Namen getroffen hat und wir das sonst nicht so präsent haben und das wahrscheinlich genauso oft passiert? Wie war da so dein Eindruck?
Ja, ich hatte mehrfach auch den Gedanken und dann dachte ich, gut, die Gewinner sind natürlich selten diejenigen, die die vielen Pannen hatten, weil eben, wenn du die vielen Pannen hast, dann sind deine Gewinnchancen auch einfach nicht da, ne? Bis zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ich tatsächlich auch den Gedanken, dass es mir erstmal nach relativ wenigen Pannen heute vorkam. Ich weiß, letztes Jahr hatte Filippo Ganna zum Beispiel auch an vielen entscheidenden Stellen dann, dass hier was war und dann war da schon wieder irgendwie was. Dann je länger das Rennen ging, desto mehr dachte ich, vielleicht trifft's doch die Großen irgendwie mehr als sonst. Würde mich interessieren, falls jemand die Statistik hat.
Ja, ich denke, die Reifenhersteller werden da sehr genau Buch geführt haben, aber ob sie damit dann an die Öffentlichkeit gehen, das wage ich noch zu bezweifeln.
Nee, das müsste Open Source-mäßig jemand separat, glaube ich, machen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren zu sehen, ob man das irgendwo erschließen kann.
Ja, während Mathieu van der Poel mit seinem Fahrraddrama beschäftigt ist, vorne hat sich dann eine Spitzengruppe gebildet. Also es ist wirklich komplett zerflogen im Wald von Arenberg und vorne dann noch Christoph Laporte, Wout van Aert, Tadej Pogacar, Stefan Bissegger, auch ein Spezialist für Paris-Roubaix, Jasper Stuyven, Laurens Pithy für Red Bull Buranz-Grohe und Mats Pedersen, der ehemalige Weltmeister. Da bröselt so ein bisschen. Zwischendurch kommen dann noch Ganna und Jordi Meus wieder nach vorne. Jordi Meus generell heute auch der sterbende Schwan. Absurd, was der für eine Leistung gebracht hat. Also später ist Pithy auch noch zurückgefallen aus der Gruppe und Jordi Meus ist die ganze Zeit bei ihm geblieben, immer wieder abgehangen, so ein bisschen wie Pauline Foron-Provost im Frauenrennen. Das war absurd stark, was Meus da gezeigt hat, gerade mental. Aber der hat halt einem leid getan. Dann war es so, 72 Kilometer vor dem Ziel, dass erst Tadej Pogacar den Radwechsel hatte und dann sieht man auch Wout van Aert und der hat bei ihm wohl ein bisschen länger gedauert, denn der landet auf einmal in der Gruppe mit eben Pithy und Meus und kämpft sich echt lang wieder ran. Das hat über 10 Kilometer gedauert, während Tadej Pogacar recht schnell wieder da war. Sehen wir Wout van Aert, der sich in Sektor 12 einfach mal reinstürzt Laporte lässt die Lücke hinten stark aufgehen. Da hat man gesehen, das war auf jeden Fall ein taktischer Move, dass er ähnlich wie auch Pauline Foron-Provost da einfach gesagt hat, so Jungs, ich habe meinen Mann vorne, jetzt macht ihr mal zu. Pogi bückt erst zu, Pedersen auch dran, aber der kann nicht ganz mitgehen. Und dann haben wir eine Situation, die wir vielleicht vor dem Rennen gar nicht so erwartet haben. Und zwar, dass Wout van Aert mit Tadej Pogacar vorne ist. Wie war in dem Moment so dein Eindruck von Wout? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass auch Pogi Mühe hatte, hier und da mal die Antritte von Wout mitzugehen.
Ja, tatsächlich. Also da auf dem Kopfsteinpflaster waren dann die Momente, wo ich dachte, oh, das bestätigt so ein bisschen die Form der letzten Wochen. Insgesamt dachte ich aber häufiger bei dem Duo, naja gut, dann ist ja eigentlich auch klar, wie es ausgehen muss. Hatte schon fast drauf gehofft, dass nochmal irgendjemand anderes zu ihnen aufschließen kann. Aber gerade so auf den technischeren Abschnitten war das schon, dass man das Gefühl hatte, dass gerade Pogacar da auch nervös geworden ist.
Ja, und was vielleicht auch zur Nervosität beigetragen haben könnte, ist Mathieu van der Poel, denn anders als es aussah im Wald von Arenberg, hat der noch richtig Lust auf Radrennen fahren und hat sich wirklich nach vorne gewühlt, immer wieder von Gruppe zu Gruppe gekämpft und irgendwann hat er dann mit Filippo Ganna auch einen Leitgenossen, der ebenfalls Pech hatte rausgefallen ist, obwohl er ja eigentlich schon in der Spitzengruppe war. Und die beiden schaffen es dann mit vereinten Kräften immer näher ranzukommen. Hast du bei diesem verrückten Rennverlauf irgendwann geglaubt, na klar kommt Mathieu jetzt noch von nach vorne und gewinnt das Rennen? Oder hast du gedacht, das ist jetzt so viel Aufwand, das wäre auch zu viel?
Ich weiß nicht, ob ich ihm den Sieg zu dem Zeitpunkt noch zugetraut habe, aber es sah ja schon aus, als würden sie aufschließen. Also von über 2 Minuten sich ranzukämpfen auf dann zwischenzeitlich unter 30 Sekunden. Die hatten ja tatsächlich schon wieder richtig Sichtkontakt, dass ich da durchaus gedacht habe, vielleicht schaffen sie es zumindest nochmal, diese Lücke zuzufahren. Und wer weiß, was dann irgendwie kommt. Aber an einen Sieg von Mathieu habe ich nicht wirklich geglaubt zu dem Zeitpunkt.
Ja, und wir spielen dann so ein bisschen Katz und Maus. Mathieu schafft es tatsächlich, am Carrefour de Labre nochmal auf 18 Sekunden ranzukommen an die Spitze. Aber dann geht ihm so ein bisschen die Kraft aus. Ich habe auch das Gefühl, bei Gruppe 2 war man nicht mehr so ganz bei Kräften einfach nach diesem wirklich verrückten Rennverlauf. In der Gruppe waren Mathieu van der Poel, Tim van Dijk, wo während des Rennens rauskam, dass er mit seinem Bruder Mick van Dijk die Trikotnummern getauscht hatte. Das hatte zu einiger Verwirrung geführt. Jasper Stuyven war dabei, Stefan Bissegger, Christoph Laporte und Mats Pedersen. Also eigentlich mit Stuyven, Bissegger, Laporte und Pedersen drei Fahrer, die vier Fahrer, die vorher schon in der Spitzengruppe waren und dann Van Dijk und Van der Poel, die noch nach vorne gekommen sind. Wer heute auch richtig stark war, den man immer mal wieder gesehen hat, ist einmal Max Walscheid, der zwischenzeitlich bei Mathieu van der Poel mit auf dem Gepäckträger saß und sich mal kurz gefühlt haben muss, als wenn er hier um den Sieg mitfährt, aber im falschen Zeitpunkt des Rennens. Und auch Nils Polit, der zwischenzeitlich dann in dieser Verfolgergruppe als Bodyguard beiseite gestellt wurde, um aufzupassen, dass Mathieu nicht allzu nah rankommt. Zwei starke Rennen, auf die können wir gleich nochmal eingehen. Ja, und ich habe es schon angesprochen, die Verfolger kriegen die Lücke nach vorne nicht mehr zu und es einigen sich dann scheinbar auch beide darauf, dass das jetzt im Velodrom ausgefochten wird, denn beide waren absolut am Limit. Immer wieder so kleine technische Unsauberkeiten an der Spitze, aber auch bei Mathieu, der da einmal fast in der Kurve den sehr, sehr weiten Weg durchs Publikum nimmt und auch die anderen beiden immer mal wieder mit Unsicherheiten. Warst du überrascht, dass sich beide dann darauf geeinigt haben, okay, ich werde den anderen nicht los und im Finale auch nicht mehr attackiert haben, oder hast du gedacht, ja, irgendwie haben beide einen Case, das hier zu gewinnen?
Ja, ich glaube grundsätzlich, wenn sie gekonnt hätten, hätten sie, glaube ich, auch versucht, da irgendwo nochmal auf den letzten 10 Kilometern vielleicht einen Akzent zu setzen. Ich glaube, die waren auch zu dem Zeitpunkt dann so am Limit und so sehr auch tatsächlich darauf konzentriert, dass von hinten niemand mehr aufschließen kann. So zwischendrin gab es immer wieder die Szene, dass Poggi irgendwie vorne gefahren ist und sich nach hinten umgedreht hat zu Wout, ob Wout jetzt nicht vielleicht auch mal vorne fahren möchte, wo Wout dann immer nur mit dem Kopf geschüttelt hat. Und ich dachte, einerseits natürlich taktisch irgendwie schlau, andererseits sieht er auch nicht super entspannt aus und als könnte er jetzt hier vorne noch viel Arbeit leisten.
Ja, und natürlich auch ein bisschen riskant, die Gruppe wieder zurückkommen zu lassen. Auf der anderen Seite kann man auch den Case machen, dass Laporte vielleicht sogar der endschnellste in der Verfolgergruppe hätte sein können. Also vielleicht gar nicht die schlechteste Situation und Wismar hätte vielleicht dann zwei Fahrer gehabt. Wäre aber trotzdem natürlich ein großes Risiko gewesen und so hat es dann Sinn gemacht, dass er zwar immer hier und da mal eine Führung ausgelassen hat, aber am Ende ist er immer mitgefahren eigentlich. Und dann sehen wir, wie sie ins Velodrom einbiegen. Es war dann Wout van Aert, der früh den Sprint eröffnet hat und da Tadej Pogacar auf dem falschen Fuß richtig erwischt hat, also während Franzi Koch und Marianne Vos wirklich fast zeitgleich ihren Sprint eröffnet haben, hat hier Wout perfekt getimed das Ganze und kann es durchziehen bis zur Ziellinie. Es ist erst das zweite Monument, was er gewinnt. Er hat ja Mailand-Sanremo schon einmal gewonnen. Aber sonst Wout van Aert, der ewige Zweite, in Tränen aufgelöst. Das haben sich wirklich alle mit ihm gefreut. Wunderbar fand ich auch, wie in dem Pulk von Wismar verantwortlich und Fotografen dann auch auf einmal Mathieu van der Poel reinkam und sich, glaube ich, wirklich ehrlich gefreut hat. Die beiden kennen sich ja schon seit Jugendjahren, wo sie gegeneinander gefahren sind. Nathan van Hooydonk war Experte für Eurosport, der war im Zielbereich, beide waren in Tränen aufgelöst. Das waren ganz, ganz wunderbare Bilder. Und jetzt mal nur auf Wout van Aert gesprochen, man muss sich für den Jungen einfach freuen, oder?
Ja, definitiv. Also du hast es ja gerade angesprochen, der ewige Zweite, so viele Rennen, bei denen es haarscharf dann nicht geklappt hat, auch viel durchgemacht so die letzten Jahre. Ich habe auf jeden Fall mich sehr, sehr, sehr für ihn gefreut. Natürlich, so ein kleines bisschen hat natürlich auch die Schadenfreude mitgespielt.
Ja, natürlich freut man sich. Also Schadenfreude weiß ich gar nicht so sehr. Ich glaube, ich hätte es Poggi schon auch irgendwo gegönnt. Ich weiß ja gar nicht, definitiv, ob es das richtige Wort ist, aber ich glaube, wir beide freuen uns darüber, dass es mal nicht mal Mathieu und auch mal nicht Poggi war und dass er jetzt hier weiter noch, nachdem er ja Sanremo jetzt abgeschossen hat, so eine kleine Nemesis hat und mit Wout einfach wirklich jemand, wir haben die Formkurve quasi herbeigeredet und es ist ähnlich wie Franzi Koch, die jetzt hier einfach beide abgeschossen und einfach auch wahnsinnig schön, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, ich denke mal schon, für den Radsport, dass wir hier zwei Fahrerinnen und Fahrer aus dem erweiterten Favoritenkreis, aber nicht die absoluten Top-Favoriten haben, die hier das Rennen gewinnen. Das macht doch am Ende so, so wahnsinnig viel Spaß und macht unseren Sport ja auch irgendwie aus.
Ja, definitiv. Also gerade nach all dem Chaos, das es da heute gab, das hätte natürlich auch super für eine Comeback-Story für Poggi irgendwie gesprochen. Aber auch so, dass das irgendwie da Wout als ewiger Zweiter aus dem Schatten nochmal so ein bisschen raustreten kann, ist eine ganz wunderbare Geschichte, definitiv.
Ja, also am Ende gewinnt Wout van Aert die Austragung von Paris-Roubaix. Zweiter wird Tadej Pogacar, der auch bitter enttäuscht war. Das habe ich auch selten gesehen. Ich glaube, der muss nicht so häufig mit Niederlagen umgehen. Ich glaube aber, wir werden jetzt einen umso hungrigeren Tadej Pogacar bei den Ardennen-Klassikern sehen. Ich glaube, der ist hier mit dieser Saison noch lange nicht fertig und der wird da eher noch motivierter zurückkommen. Das haben wir in der Vergangenheit eigentlich immer gesehen. Jasper Stuyven wird Dritter. Aus der Verfolgergruppe konnte er da sich also noch aufs Podium sprinten, hat wirklich richtig starke Klassikersaison auch hingelegt, schon in den letzten Wochen sehr konstant immer in den Top 10 unterwegs gewesen und hat das jetzt hier mit einer späten Attacke dann noch ins Ziel gerettet vor Christoph Laporte, Mathieu van der Poel, der den Sprint der Verfolger vor Christoph Laporte gewinnt. Wahnsinnige Leistung auch von Mathieu van der Poel, oder? Also das geht so ein bisschen unter bei all dem Lob an die beiden da vorne, aber Wahnsinn, dass der nur 15 Sekunden hinter den beiden Siegern nach zwischenzeitlich über 2 Minuten Rückstand noch Vierter wird. Das kann man nicht hoch genug
sagen. Ja, definitiv. Ich glaube, er selber würde es gerade auch gar nicht hören wollen. Der wirkte im Interview hinterher doch durchaus geknickt, verständlicherweise. Aber ja, also unglaubliche Leistung, da nochmal so ranzufahren und dann am Ende sogar noch Kraft für einen Sprint in den Beinen zu haben, muss man schon sagen, zumal es ja echt auch einfach eine starke Gruppe war, in der sie dann am Ende sich befunden haben.
Absolut. Und ich habe es angesprochen, Nils Polit, auch noch ein Deutscher in den Top 10, hat sich zusammen mit Mike Teunissen noch gut gehalten in einer Zweiergruppe hinter der Verfolgergruppe. Richtig starkes Rennen wieder von Nils Polit, hat da ja hart arbeiten müssen, auch für Tadej Pogacar, um ihn zurückzubringen nach dessen Defekt. Dann hat er gut Aufpasser gespielt für Mathieu, solange er es eben konnte und am Ende sich mit einer Top 10-Leistung, glaube ich, noch ganz gut belohnt. Lohnt, auch wenn er natürlich lieber den Sieg für Poggi gehabt hätte. Und dann gewinnt den Sprint einer weiteren Verfolgergruppe noch Max Walscheid. Also aus deutscher Sicht können wir doch eigentlich ganz zufrieden sein mit Platz 9, 11, dann noch 21 Kim Heiduk und John Degenkolb auf 31. Eigentlich ein ganz gutes Gesamtergebnis.
Ja, definitiv. Also habe ich auch nicht viel noch zu sagen. Also die Jungs haben auf jeden Fall da einiges geleistet heute.
Absolut. Das war ein wirklich fantastischer Roubaix-Sonntag. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht entweder zurückkehren zu den beiden Rennen auf 2 Tage verteilt, um alles wirklich ausführlich zu verfolgen, weil ich glaube, das wäre heute auch arg chaotisch geworden, zu versuchen, beide Rennen in Gänze irgendwie zu begreifen, wenn sie parallel sind. Oder lass uns dann aber wenigstens ordentliche TV-Bilder haben. Start bis Ziel ist bei den Männern möglich. Es gab Livestreams für das U19 und das U23-Rennen. Dann wird es ja durchaus irgendwie zu stemmen sein, da auch mehr TV-Bilder zu produzieren für die Frauen. Wir können ja abschließend noch kurz eingehen auf die beiden Rennen der Junioren bzw. der U23, denn da war auch ordentlich was los. In der U23 gewinnt Davide Donati für das Red Bull Bohrans-Grohe-Team im Fotofinish vor Seth Dunwoody, der fährt fürs Nachwuchsteam von Bahrain Victorious, und Rhys van Eynding von Alpecin Premier Tech war da auch auf dem Podium unterwegs. Und bei den Junioren gab es aus deutscher Sicht auch Erfreuliches. Da hat der Eisschnellläufer und jetzt Radfahrer Thijs Wiersma aus Holland gewonnen, aber Karl Herzog, der Europameister, der hatte eine richtig starke Aufholjagd hingelegt, war noch vorgefahren und hat erst im Sprint verloren. Also ein deutscher Fahrer hier auf dem Podium. Schöne Sache für den 17-jährigen Karl Herzog, der für das Juniorenteam von Red Bull Bohrans-Grohe fährt. Also vielleicht auch den Namen mal merken. Und weil es so schön war, haben wir dieser Woche auch noch die Baskenland-Rundfahrt gehabt und die besprechen wir nach der letzten kurzen Pause und dann geht's hier zu einem weiteren absoluten Radsportspektakel. Bis gleich.
Ein Mord auf offener Straße. Zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Radio Tour, eurem Radsport-Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin im Recap der letzten Radsportwoche und haben die Hölle des Nordens, also die beiden Rennen bei Paris-Roubaix, schon ausführlichst für euch analysiert und durchgesprochen. Die beiden Sieger Wout van Aert und Franzi Koch natürlich hochleben lassen und jetzt müssen wir den nächsten hochleben lassen. Paul Seixas, denn wir gehen zur Baskenland-Rundfahrt. Das Zeitfahren, das hatten wir ja schon besprochen, das war ja schon eine Masterclass von Paul Seixas, dem kommenden französischen Toursieger, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich bin sehr gespannt, ob wir darüber vielleicht auch noch reden wollen in diesem letzten Abschnitt. Aber erstmal blicken wir auf die zweite Etappe am Montag. Das erste Mal, dass also auf der Straße so richtig die Karten auf den Tisch gelegt wurden. Und wir sehen, dass auf einmal 28,3 Kilometer vor dem Ziel in einem der Anstiege Decathlon nach vorne kommt und Paul Seixas nach vorne bringt. Und obwohl das die Schlüsselstelle des gesamten Tags war, sind die gesamten Konkurrenten gar nicht erst an seinem Hinterrad. Und Paul Seixas mit 26,1 Kilometer attackiert. Und zunächst ist noch Matthias Schelmose dran. Und der muss sich dann auch zurückfallen lassen. Dann gibt es ein bisschen Taktiererei bei den Verfolgern, unter anderem Florian Lipowitz und Primoz Roglic für Red Bull Borans Grohe dabei. Aber keiner kann Paul Seixas irgendwie das Wasser reichen. Und der gewinnt am Ende mit über einer Minute 20 vor den Verfolgern diese zweite Etappe. Schelmose war Zweiter im Sprint, Dritter Primoz Roglic, Isaac Del Toro gar nicht auf der Höhe bei diesem Rennen. Man dachte erst, er paced sich hier, aber der war einfach nicht in der Form der letzten Wochen, verliert eine Minute 40. Juan Ayuso, auch das hatte sich ja schon angedeutet, ebenfalls nicht wirklich gut dabei, 2 Minuten 29. Lipowitz und Roglic haben es hier nicht so richtig geschafft auf dieser Etappe, ihre Karten auszuspielen. Hinter dem Sieger warst du da so ein bisschen irritiert wieder, was Red Bull Borans Grohe da gemacht hat. Nicht irgendwie abwechselnd zu attackieren, sich gar nicht auf einen der Leader festzulegen, sondern irgendwie wieder so eine halbe Taktik zu fahren.
Ja, total. Also es gab vor allem diese eine bizarre Szene, wo sie in dieser großen Verfolgergruppe, ich weiß gar nicht wer von den beiden, ich glaube es war Lipowitz, der vorne war und aber gar nicht vorne sein wollte und dann zur anderen Straßenseite rübergezogen ist und dann ging das so ein paar Mal von rechts nach links, nach links, nach rechts, wie sie alle mit ihm mit rübergezogen sind, weil keiner nach vorne wollte. Er hat es dann ja irgendwann kurz vor der Kuppe nochmal versucht, alleine kurz loszustiefeln. Letztendlich dann aber auch erfolglos. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, es gab so ein bisschen Uneinigkeit. Sind sie jetzt beides Leader? Arbeitet er jetzt für Roglic oder doch nicht? Es war komisch.
Ich glaube, wir hatten es auch so ein bisschen in der letzten Folge thematisiert. Vielleicht fehlt Lipowitz auch manchmal noch so das Selbstverständnis, ganz klar auch so als Leader aufzutreten sich da dann auch so ein bisschen das einzufordern, sondern man hat so ein bisschen das Gefühl, er fordert sich, er nutzt auch gar nicht, dass sie vielleicht gleichgestellt sind, Roglic und er oder an anderer Stelle er und Remco, sondern er ordnet sich dann einfach noch so ein bisschen unter, weil er sich so ein bisschen fehl am Platz vielleicht noch hier und da fühlt oder einfach dieses Selbstverständnis nicht an den Tag legt, sich seiner eigenen Stärke auch manchmal nicht bewusst ist. Ihm fehlt natürlich so ein bisschen der Punch im Vergleich auch zur Konkurrenz. Also was Paul Seixas da zum Teil für Attacken rausgeholt hat in dieser Woche, das war von einem anderen Stern. Und ich glaube, ein bisschen was davon würde Lipowitz gut tun, denn der kann wahnsinnig gut, der ist so ein richtiger Diesel. Der kann so wahnsinnig hohes Tempo über eine lange Zeit treten, auch berghoch oder vor allem berghoch. Aber ihm fehlt so ein bisschen der Schlüssel, dann so eine Gruppe auch mal zu knacken und sich abzusetzen. Und das fällt so ein bisschen auf. Isaac Del Toro, da war uns beiden wahrscheinlich auch nach dieser Etappe schon klar, irgendwas ist da gesundheitlich nicht ganz richtig oder vielleicht auch einfach so ein bisschen überpaced, fährt er jetzt doch schon ein ganz straffes Programm, aber da war schon irgendwie nach der Etappe klar, der wird hier mit dem Sieg gar nichts zu tun haben, oder?
Ja, also es war auf jeden Fall schon eine zunehmend schwierige Aufgabe, so wie das da eingerissen ist.
So sieht's aus. Die Schlüsselszene können wir ja vielleicht noch besprechen. Der heftige Sturz von Mikkel Lander, den hat man auf einmal auf dem Boden gesehen. Ärzte bei ihm. Der Grund, warum die Ärzte so schnell bei ihm sein konnten, war leider, dass das Auto mit dem Rennarzt der Unfallverursacher war an der Stelle. Wir haben wahnsinnig oft über das Thema Sicherheit gesprochen. Es ist ja wirklich nicht mehr zum Aushalten, dass jetzt... Ja, wir haben auch noch eine weitere Szene gesehen, wo das Auto von Lidl Trek, Marke Beloki, etwas später bei einer anderen Etappe fast abgeräumt hat. Also wenn jetzt auch noch die Fahrzeuge ein riesiges Problem wären, über das wir reden müssen, es ist nicht zum Aushalten, oder? Aber ich habe da auch keine Lösung, weil wir brauchen diese Fahrzeuge zum größten Teil auch im Radsport. Es gehört zumindest dazu. Ein Rennarzt, würde ich jetzt mal sagen, den brauchen wir auf jeden Fall. Und einfach nur schade, dass wir dann wieder über sowas reden müssen.
Ja, definitiv. Und gerade eben irgendwie so das Auto vom Rennarzt, sollte man erwarten, ist sensibilisiert für das Risiko, in einer schmalen Abfahrt durch den Wald einfach blind in eine Kurve reinzubrettern, ohne zu wissen, ob da jetzt ein Fahrer kommt oder nicht. Es wurden ja dann Konsequenzen gezogen in Form von einer Disqualifizierung für den Fahrer und einer gelben Karte und Geldstrafe, glaube ich. Ich glaube, letztendlich ist das Einzige, was man machen kann. Ne? Gucken, dass die Leute, die diese Autos fahren, sensibilisiert sind, geübt sind. Und wenn es zu Fehlern kommt und Unfällen, dann muss das einfach sehr, sehr rigoros geahndet werden.
Auf jeden Fall. Trotzdem werden wir es wahrscheinlich immer wieder sehen. Ich habe auch kein Paraderezept, jetzt Fahrzeuge zu verbannen. Auch Teamfahrzeuge, glaube ich, einfach schwierig und gehört irgendwie zu dem modernen Radsport dazu. Auch wenn man da natürlich auch über den grünen Fußabdruck sprechen kann. Wenn man sich mal so ein Radrennen an der Straße angeguckt hat, gerade bei der Tour, dann ist man immer wieder erstaunt, wie lange nach dem Feld man dann immer noch Autos vorbeifahren sieht. Und dann kommt noch das Abschleppauto ganz am Schluss und so. Ja, aber so eine richtige Lösung habe ich da nicht parat. Eine richtige Lösung hatte keiner für Paul Sissas am Start. Das sollte aber auf der dritten Etappe nicht so das Thema sein. Die gewann Axel Laurens aus der Ausreißergruppe. Mikkel Lander konnte das Rennen dort leider nicht starten. Auch Isaac Del Toro ausgestiegen nach einem Sturz. Das halbe UAE-Team lag da auf der Straße. Del Toro versuchte es erst noch, musste dann aber vom Rad steigen. Es steht jetzt schon fest, er wird es nicht rechtzeitig zu den Ardennen-Klassikern schaffen. Bitter natürlich für UAE, auf der anderen Seite auch verkraftbar, weil Tadej Pogacar am Start ist.
Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage. Die beiden funktionieren natürlich auch zusammen einfach sehr, sehr gut. Das heißt, die Frage ist, ist das für Tadej Pogacar vielleicht auch ein bisschen ein Handicap, wenn er dann weg ist? Aber ja, ich glaube, grundsätzlich muss man sich um ihn nicht wirklich Sorgen machen.
Das Team wird natürlich dünner. Ich glaube, das muss man schon sagen, denn mit Tim Wellens haben wir ja noch einen Fahrer, der ausfällt, wo ich gar nicht weiß, ob er vielleicht zu den Ardennen schon wieder da ist, aber ja, auf jeden Fall nicht in Topform. Jan Christen fällt weiterhin aus. Jetzt Isaac Del Toro. Das ist natürlich was man berücksichtigen muss. Ich glaube, es fällt in den Ardennen nicht so sehr ins Gewicht, weil Pogi da einfach stärker ist als der Rest. Trotzdem fehlt ihm hier so ein bisschen das Team. Und es bröselt gerade so ein bisschen um ihn herum weg. Generell bei UAE, glaube ich, gerade mal so eine kleine Dürreperiode, nachdem wir ja schon über diesen All-Time-Siegesrekord gesprochen haben, habe ich das Gefühl, dass es seitdem so ein bisschen ruhiger geworden ist. Sie können sich nicht beschweren, sie haben die Flandern-Rundfahrt letztes Wochenende gewonnen, aber trotzdem, ja, finde ich durchaus was man mal erwähnen darf. Auch ein super Team hat da mal ein bisschen Pech und ich würde sagen, das häuft sich gerade so ein bisschen bei UAE Team Emirates, die weiterhin natürlich versucht haben, hier in der Ausreißergruppe dann unter anderem zum Beispiel mit Brandon McNulty, mit Igor Arrieta sehr offensiv zu fahren. Es wurde nicht von Glück geprägt und es entwickelte sich so in den nächsten Tagen ein richtiges Ausreißerspektakel. Und ich glaube, die vierte Etappe ist das Krasseste, was ich seit langem gesehen habe. Es gab eine richtig starke Ausreißergruppe, in der unter anderem Max Soler, Luke Tugwell und Co. drin waren. Brandon McNulty habe ich schon erwähnt, auch Aranburu und Tobias Haaland Johannessen, der einen schwachen Tag hatte, da Zeit verloren hatte und dann in der Ausreißergruppe sich peu à peu wieder rangekämpft hat und dann in einer Abfahrt hat sich Paul Sixers abgesetzt. Da zusammen mit, ich glaube, nur Ion Izagirre war dabei. Und die saugten sich auf einmal immer näher an die ursprüngliche Ausreißergruppe an sprangen nach vorne. Und dann schaffte es Ion Izagirre an dieser ansteigenden Schlussgeraden, sich noch an die Spitze heranzusaugen, an der Tobias Haaland, Johannessen und Alex Aramburu waren. Und Ion Izagirre, der sorgte dafür, dass Tobias Haaland, Johannessen einen wahnsinnig langen Sprint fahren wollte. Ich glaube, noch länger als das, was wir bei der UAE-Tour gesehen haben, wo das ja schon so elendig lang war. Und dann ist Alex Aramburu abgekocht, sprintete am Ende noch vorbei. Paul Sixas gewinnt auch noch wieder Zeit auf die Konkurrenz mit dieser halsbrecherischen Abfahrt. Izagirre wurde ja sogar noch Vierter am Ende. Ben, das war ja wirklich das Baskenland, wie es leibt und lebt, oder?
Ja, gerade die Cofidis-Fahrer haben echt super, super Spaß gemacht, auch die ganze Woche über, aber gerade auf der Etappe unfassbar, dass sie dann da zu zweit plötzlich auch noch auftauchen. Richtig, richtig stark und ja, du sagst es, ne? Die kennen da die Straßen gefühlt in- und auswendig und sind dann total abgebrüht und machen dann diesen Sieg. Sixas da in der Abfahrt zu sehen, unfassbar, was der da noch überall rausholt, wie weit er sich dann über das Rad beugt, wie weit er bis wirklich den letzten Millimeter Straße noch ausnutzt. Das ist schon selten, dass man sieht, dass ein Fahrer in der Abfahrt so viel Zeit noch rausholen kann.
Absolut. Also es war eine spektakuläre Etappe. Kleiner Fun Fact, Aramburu gewann die Etappe und er hat am exakt gleichen Tag ein Jahr zuvor bei der Baskenlandrundfahrt sein letztes Profirennen gewonnen. Also dem scheint dieses Rennen mehr als gut zu liegen. War wirklich spektakulär, hat richtig Spaß gemacht und es war so chaotisch, weil Ausreißer, dann auf einmal GC-Fahrer noch mittendrin im Finale. Man hat so ein bisschen den Überblick verloren, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und Etappe 5, die war ähnlich chaotisch. Wir haben da gesehen, dass sich früh schon die Favoriten belauert haben. Florian Lipowitz war es hier, der in die Offensive gegangen ist und Paul Sixas am Rad hatte. Die beiden sind dann zu den Ausreißern vorgefahren und konnten sich dann Stück für Stück absetzen. Dann lief es allerdings wieder zusammen. Wir hatten eine große Gruppe, aus der sich dann wieder Fahrer lösen konnten. Sixas, Izagirre, Roglic, Lipowitz und Romo hatten da eine Lücke. Dann attackiert wieder Florian Lipowitz, nur Sixas ist am Rad und auch Romo, der dann von einem Zuschauer aus dem Gleichgewicht gebracht wurde und da dann Momentum verliert und leider nicht mehr ganz nach vorne kommt. Roglic sammelt Romo dann ein und dann eine Szene, über die wir definitiv diskutieren müssen. Denn wir haben folgende Situation. Vorne befinden sich Paul Sixas und Florian Lipowitz. Dahinter befinden sich Primus Roglic und Romo. Ich glaube 15 Sekunden, 20 Sekunden, lass es ungefähr den Abstand gewesen sein. Und man könnte jetzt erwarten, wir fordern es immer, fahr nicht mit. In der Situation noch weniger. Denn Primus Roglic und Javier Romo, die sind nicht weit weg. Und Lipowitz geht mit durch die Führung. Was war da schon wieder los bei Bora?
Ja, ist das jetzt der Versuch von Florian Lipowitz, irgendwie Leader-Charakter zu zeigen? Ich weiß es nicht. Hatte er die Hoffnung, dass er vielleicht, weil das so ein bisschen bergauf ging da im Finale, dass er dann vielleicht doch da die Beine hat, dann es Sixas schwer zu machen? Man kann den Leuten nur vorne auf den Kopf drauf gucken, ne? Aber ja, es ist taktisch auf jeden Fall nicht die schlauste Lösung, um da ins Ziel zu kommen.
Ich weiß nicht, ob er Angst hatte vor Izagirre, der weiter zurück war und noch ein Konkurrent ums Podium war, aber ich habe es nicht verstanden, denn Red Bull Buranskoe lag ja auf Rang 2 und 3 in der Gesamtwertung vor der Etappe. Sixas hatte 2 Minuten Vorsprung, der hätte auch gar nicht fahren müssen, ehrlich gesagt. Der hätte auch sagen können, ja, dann warten wir jetzt halt auf die anderen und dann gewinne ich es im Finale. Ich habe mich wirklich gewundert. Was gar nicht geht, ist dann natürlich der Hate von Roglic-Fans, die Lipowitz da auch auf Social Media wahnsinnig niedergemacht haben. Das ist leider irgendwie gerade in dem Team auch sehr toxisch immer wieder, was so die Fanszenen angeht, muss man leider sagen. Ja, und am Ende gibt es auch hier wieder so ein ansteigendes Finale, in dem es Florian Lipowitz versucht mit einem wahnsinnig langen Sprint. Paul Sixas, der ist dazu souverän und gewinnt am Ende recht deutlich. Doch diese 5. Etappe, Romo wurde aus der Verfolgergruppe, die dann noch geschluckt wurde von weiteren Verfolgern noch Dritter und Matthias Schellmose, der sorgte dafür, dass Lidl Trek hier weiter eine ordentliche Horrorwoche hatte. Ayuso mittlerweile raus gewesen und Schellmose über 20 Minuten in der Gesamtwertung verloren. Etappe 6. Fangen wir mit was nicht ganz Sportlichem an. Peo Bilbao hat hier vor baskischem Publikum sein Karriereende bekannt gegeben und wird zum Saisonende aufhören, der Fahrer von Bahrain Victorious. Ich fand Peo Bilbao irgendwie immer cool, war mit Damiano Caruso so einer, der irgendwie immer in die Top 10 bei Grand Tours gefahren ist, auch bei kleineren Rundfahrten immer cool dabei. Ein cooler Fahrer, schade, dass er dem Feld ja abhanden kommt, aber irgendwie auch in dem Alter verständlich. Hast du irgendwie eine Erinnerung oder irgendwie, wie findest du Peo Bilbao?
Ja, ist tatsächlich so einer der Radsportnamen, würde ich irgendwie sagen. Also das ist sowas, ne, selbst wenn man nur einmal im Jahr die Tour de France geschaut hat bei der ARD, war das so einer der Namen, der ist so oft gefallen, der war so oft zu sehen. Den Namen hatte man irgendwie auf dem Schirm, ne? Von daher, klar, einer, der den Sport über die letzten Jahre definitiv mitgeprägt hat und immer schade, wenn dann so einer geht. Andererseits spannend zu sehen, wer dann dieses Loch füllt.
Absolut. Ich bin sehr gespannt. Da deutet sich ja dann auch irgendwie bei Bahrain so ein bisschen mal so ein Tapetenwechsel an. Mit Lenny Martinez und Antonio Tiberi hat man da ja aber schon talentierte Fahrer in seinen eigenen Reihen. Ja, wir kommen zum Sportlichen und das war eine weitere verrückte Etappe. Es hat geschüttet. Beim Zeitfahren hatten wir noch über 20 Grad, ich glaube sogar an die 30. Und jetzt hat es geschüttet aus allen Eimern und das heißt eins, Uno X wird einen perfekten Tag erwischen. Uno X, die Wikinger, die lieben dieses Wetter und das hat sich heute wieder gezeigt, so wie die Basken immer ein bisschen Formbonus bekommen, bekommen sie es bei schlechtem Wetter, denn wir sehen ja vorne eine Vierergruppe mit Soler, Schellmose, Healy und Ochsenberg, es ist sogar eine Fünfergruppe, Juan Pedro Lopez war noch dabei und dahinter sehen wir zu TV-Start eine riesige Verfolgergruppe, zum Teil größer als das Feld der Favoriten. Dabei sind vier, fünf Fahrer von Uno X und Tobias Haaland Johannessen, der ungefähr 5,5 Minuten Rückstand in der Gesamtwertung hatte am Morgen. Und ja, die Lücke, die zu den Favoriten, die wird immer größer. Mittlerweile war dann so 70 Kilometer vor dem Ziel Haaland Johannessen schon auf Rang 2 vorgerückt, den Platz, auf dem Florian Lipowitz am Morgen war. Ja, so langsam machte sich dann auch Paul Sixas Gedanken und der attackierte 56 Kilometer vor dem Ziel einfach mal versuchte irgendwie alleine sich auf dem Weg nach vorne zu machen und diese über 3 Minuten zuzufahren, die Ausreißer schon hatten. Er hatte jetzt mit Matthew Ricciatello zwar einen Helfer, der sich hätte zurückfallen lassen können, aber auf dem Flachen bringt auch so ein kleiner Bergflow wie Matthew Ricciatello nicht so viel und somit wird dann tatsächlich Paul Sixas wieder eingeholt, 16 Kilometer vor dem Ziel. Die ganze Zeit dazwischen hing er irgendwo im Gemüse, während vorne die Post abging. Er wurde dann wieder eingeholt, hatte dann Unterstützung von IF, die Alex Baudin in der Gesamtwertung halten wollen, die sich aber völlig verausgabt haben, irgendwann auch keine Helfer mehr hatten. Und so entwickelte sich ein Rennen im Rennen. Zum einen vorne Tobias Haaland Johannessen, der irgendwie versuchte, im GC so weit nach oben zu klettern wie möglich. Und vorne das Rennen um den Tagessieg Andrew August, der setzte 10,3 Kilometer vor dem Ziel die entscheidende Attacke. 20 Jahre jung, hatte in Valencia dieses Jahr seinen ersten Profisieg gefeiert und feierte jetzt hier seinen zweiten Saisonsieg und ersten World Tour Sieg. Dahinter Ivan Garcia Pirna, Raul Garcia Pirna, Entschuldigung, von Movistar und dritter Frank van den Broek von Picnic PostNL. Richtig starkes Rennen auch von ihm. Und dahinter kommt dann Johannessen ins Ziel und dann geht das Warten los. Am Ende rettet Florian Lipowitz 3 Sekunden auf Tobias Haaland Johannessen. In der Gesamtwertung wird Zweiter. Paul Sixas gewinnt die Rundfahrt am Ende dann doch souverän und feiert den ersten französischen Sieg bei einer World Tour Rundfahrt seit 2007. Lass uns das Feld mal von hinten aufrollen. Lass mal erstmal über die Etappe reden. Uno X mit Tobias Haaland Johannessen wirklich jeden Tag in der Ausreißergruppe und diesen schlechten Tag ausradiert, den er am Anfang hatte. Das war wirklich richtig geiler Radsport, oder?
Ja, unfassbar. Also gerade bei dem Wetter, das sie dann da erwischt haben, unglaublich. Man hat richtig gesehen, wie sich so zunehmend Bäche entlang der Straße gebildet haben auf dem Asphalt. Bei dem Wetter dann irgendwie da noch so drauf zu halten. Ja, super, super starke Leistung als Team. Ja, du sprichst es an. Vielleicht tatsächlich, dass sie einfach mit dem Wetter besser können als andere. Auf jeden Fall Hut ab.
Und auf jeden Fall auch mutig, einfach alles auf eine Karte zu setzen, mit dem halben Team da wirklich in die Ausreißergruppe zu gehen und einfach alles nochmal zu versuchen und sich da aufzuopfern und am Ende als Pro-Team bei einem World Tour-Rennen auf Rang 3 in der Gesamtwertung. Sind sie nicht mittlerweile auch World Tour-Team? Ich bin gerade durcheinander gekommen. Ich glaube, sie sind mittlerweile sogar World Tour-Team, aber trotzdem.
Ich glaube. World Tour durch die Fusion von Lotto und Intermarché.
Genau, du hast vollkommen recht, aber trotzdem ein kleines World Tour Team. Sie waren zwar bei der Tour letztes Jahr auch mit Haaland Johannessen richtig stark dabei, aber trotzdem bedeutet so einem Team das alles und der dritte Platz am Ende hochverdient, Hut ab, vor allem für die Courage auf den letzten Etappen da wirklich sich als Team zu committen. Ich hätte ihnen auch irgendwie noch einen Etappensieg gegönnt, das bleibt am Ende ihnen verwehrt, aber Platz 3 richtig stark. Dann gehen wir zu Red Bull Bora-Hansgrohe. Primus Roglic am letzten Tag richtig eingebrochen, ist das Rennen zwar noch zu Ende gefahren, hat aber, glaube ich, auch über 20 Minuten verloren am Schlusstag. Er konnte seinen dritten Platz in der Gesamtwertung am Ende nicht halten. Florian Lipowitz Zweiter, wieder bei einem World Tour Rennen auf dem Podium. Muss man langsam so die Frage aufmachen, ob er vielleicht, Remco, über den breche ich den Stab noch nicht, aber dahinter ist er mindestens ganz klar die klare Nummer 2 oder sogar 1B, oder? Also das muss man Mr. Konstanz Florian Lipowitz mittlerweile zugestehen.
Ja, ich glaube, die einzigen Faktoren, die so ein bisschen dagegen sprechen, sind, wie wir schon besprochen haben, dass ihm so ein bisschen das Selbstvertrauen dafür vielleicht fehlt. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass man bei Red Bull noch im Hinterkopf hat, was ein Florian Lipowitz in der Anschaffung gekostet hat und was dann die anderen großen Namen vielleicht gekostet haben. Und dass man dann natürlich da auch so ein bisschen Return on Investment sich erhofft, dass man irgendwie Primož Roglič geholt hat, als mit dem können wir hier Großes bei der Tour leisten. Da hat man bei Red Bull vielleicht so ein bisschen die Erwartungshaltung und er natürlich sicherlich auch, ne?
Ja, trotzdem hat Florian Lipowitz jetzt, glaube ich, bestätigt, dass er als Co-Leader bei der Tour auf jeden Fall richtig aufgehoben ist und auch, dass er diesen Druck, der letztes Jahr im Sommer über ihm reingeprasselt ist, gut verarbeitet hat. Wie gesagt, ist jetzt bei etlichen World Tour Rundfahrten hintereinander mindestens mal in den Top 10 gewesen, häufig im Kampf um das Podium dabei, war auch hier der klar zweitstärkste Fahrer der Woche. Also Hut ab und ich glaube, in Deutschland wird der Hype in Richtung Tour de France auch dieses Jahr nicht gering sein. Wer einen Riesenhype haben wird, ist Paul Sixas. Wir müssen nochmal über ihn sprechen. Wie gesagt, ihm ist hier Historisches gelungen, gewinnt am Ende 3 Etappen und die Gesamtwertung. Der erste Franzose, also erstmal schockiert mich, dass aus der Ära Pinot-Bardet kein Rundfahrtsieg herausgesprungen ist, aber die Erwartungshaltung wird nicht geringer. Muss Decathlon ihn jetzt eigentlich schon zur Tour schicken?
Ja, das ist so die Frage, ne? Ich glaube, Decathlon würde ungern oder ist die Frage, ob sie jetzt vielleicht auch sagen, ach, der leistet so starke Sachen, ne? Wenn er das möchte, dann schicken wir ihn. Aber ich glaube, bisher war der Plan ja doch durchaus, dass man ihn da sehr, sehr langsam irgendwie ranführt. Was glaube ich, alleine so für die Fahrerentwicklung, aber auch für wie unfassbar Radsportverrückt die Franzosen sind und wie unfassbar der Erwartungsdruck dann bei der Grand Tour in Frankreich ist, wahrscheinlich die vernünftigere Entscheidung ist. Die Frage ist, wenn Paul Sixas das einfordert und sagt, naja gut, fahren kann ich eigentlich bei welchem Team auch immer ich möchte und ich möchte gerne bei einem Team fahren, das mich die Tour de France fahren lässt, wie sehr kannst du als Decathlon dann sagen, ja, aber warte mal.
Das ist der eine Faktor und du sprichst es an, es erweckt Begehrlichkeiten. Neben UAE sollen wohl auch Red Bull Bora-Hansgrohe und mit einer zukünftigen Achterspitze wahrscheinlich bei der Tour und Ineos den Hut in den Ring geworfen haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar eine Rolle spielt, ob er bleibt oder ob er geht, wenn er sich committet für Decathlon, dass sie dann vielleicht einen Plan machen, jo, du fährst die Vuelta, die kannst du vielleicht sogar dieses Jahr schon gewinnen. Ich würde es Stand jetzt nicht ausschließen und du darfst nächstes Jahr auf jeden Fall die Tour fahren, dann weißt du, wie es über 3 Wochen ist. Der Hype wird natürlich dadurch nicht geringer in Frankreich, keine Frage. Andererseits kann ich mir vorstellen, wenn feststeht, er verlässt das Team, dass man dann sagt, okay, fuck it, wir sind ein französisches Team, wir wollen auf jeden Fall diesen Hype einmal mitnehmen. Das wollen auch unsere Sponsoren dann. Und dann schicken wir ihn erst recht zur Tour. Also ich glaube, da spielen wahnsinnig viele Faktoren eine Rolle. Jetzt gab es Gerüchte in dieser Woche, auch gestreut vom niederländischen Portal Wiederflits. Mittlerweile schon dementiert von Teamseite, aber nachdem Remco doch bei der Flandern-Rundfahrt gestartet ist, weiß ich nicht, wie doll man da vertrauen kann auf Teams heutzutage, dass Decathlon wohl in die Schweiz wechseln könnte als Team. Die Franzosen haben relativ hohe zusätzliche Sozialabgaben, die in anderen Ländern einfach nicht anfallen, gerade für französische Fahrer, und dementsprechend muss man da deutlich drauf zahlen, damit der Fahrer quasi das gleiche raus hat wie bei einem anderen Team. Hältst du das für einen All-In-Move, wenn er sich bewahrheiten sollte, was wir Stand jetzt nicht wissen, um Paul Sixtas eben zu halten, um ihm das nötige Kleingeld in den Rachen zu schmeißen?
Ja, wäre auf jeden Fall eine stimmige Erklärung, warum man so einen Schritt macht. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man sowas hört, gerade eben wenn der Grund ist, wir wollen weniger Sozialabgaben irgendwie leisten müssen, weil ich dann an die Fahrer der zweiten, dritten, vierten Reihe irgendwie denke, was die dann letztendlich davon haben, dass das Team quasi bei den Ausgaben so ein bisschen spart. Andererseits, ja, total nachvollziehbar, ne? Wenn andere Teams sowieso schon auch in der Schweiz sitzen und in anderen Ländern, wo sie diese Abgaben nicht haben, warum nicht irgendwie das Spielfeld ebnen, ne?
Ja, ich glaube, ja, also da müssen wir vielleicht mal auch uns nochmal eine Expertenmeinung einholen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass, glaube ich, trotzdem für die Fahrer gut gesorgt ist, auch seitens der UCI, auch für die kleineren Fahrer, und dass sie vielleicht sogar davon profitieren, wenn das Budget einfach ein bisschen wächst des Teams, weil wenn man immer einen bestimmten Betrag beiseite legen muss, eben für diese sehr hohen Abgaben, dann leiden da am Ende vielleicht auch die kleineren Fahrer drunter, weil da der Anteil dann eben deutlich spürbarer ist. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es war eine verdammt spannende Radsportwoche, auch bei der Baskenland-Rundfahrt, die am Ende Paul Sixtas vor Florian Lipowitz und Tobias Haaland Johannessen gewinnt. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich möchte noch erwähnen, dass Tim Merlier back in the game ist. Der hatte ja einiges an Rennen verpasst, verletzungs- und gesundheitlich bedingt zu Saisonbeginn. Gewann jetzt den Scheldepreis vor Pavel Bittner und Emilien Janier. Da gab es ein paar üble Stürze in der Anfahrt. Müsst ihr euch nicht unbedingt nochmal angucken. Ja, wenn dann nur den Sprint, wenn ihr es noch sehen wollt. Da freue ich mich aber sehr, dass jetzt der in meinen Augen beste Sprinter des Pelotons wieder einsteigt. Die Ardennen-Klassiker, sie stehen vor der Tür. Wir beide freuen uns auf jeden Fall sehr darauf. Es gibt noch ein paar hausmeisterliche Dinge zu sagen. Zum einen könnt ihr euch freuen, am Donnerstag gibt es eine neue Sonderfolge. Es wird ein Interview mit Florian Monreal geben vom Team Lotto Kernhaus Montabaur. Und der wird uns Rede und Antwort stehen. Da freuen wir uns beide sehr drauf. Das Interview werden wir diesmal auch gemeinsam führen. Und die nächste Folge gibt es erst am Montag in einer Woche. Bin am Wochenende leider beruflich bedingt unterwegs, aber ich glaube, das werdet ihr uns verzeihen, und dann gibt es sie einfach einen Tag später in eurem Podcatcher. Apropos Podcatcher, da könnt ihr uns gerne bewerten, wenn euch der Podcast gefällt. Das unterstützt uns sehr, auch eine Rezension auf Apple Podcast schreiben, immer eine gute Sache, das freut den Algorithmus und unterstützt uns hier bei unserem kleinen wöchentlichen Radsport Talk. Und ja, wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Gerade bei Blue Sky sind wir beide sehr aktiv. Auf Instagram und TikTok findet ihr mich noch und auch eine E-Mail-Adresse für Feedback, da freuen wir uns immer sehr. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer danke wie immer fürs Zuhören, und die letzten Worte, die hat Bent.
Ja, ich kann mich nur bei dir bedanken. Ich kann mich nur bei allen bedanken. Es war wirklich eine unfassbar volle Woche wieder mit wirklich sehr vielen spannenden Rennen und ja, doch durchaus auch vielen Sachen, die, glaube ich, für den Rest der Saison durchaus spannend sind an Vorzeichen, an Anzeichen. Und ich bin gespannt, was die kommenden Tage und Wochen bringen.
Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.